Das Rheinische Revier. Mit dem Ausstieg aus der Kohleverstromung steht die Region vor einem riesigen Umbruch. Ein steiniger Weg steht bevor. Aber der Strukturwandel ist auch eine Chance. Die Herausforderung? Den Menschen nachvollziehbare Zukunftsperspektiven, die auch soziale Sicherheit bedeuten, verständlich aufzuzeigen. An der RWTH Aachen wurde auch dafür die Transformationsplattform Revira geschaffen, die Forschung für die Zukunft im Rheinischen Revier zusammenführt.
Hallo und herzlich willkommen zu Erzähl's mir RWTH, dem Strukturwandel-Podcast der RWTH Aachen. Mein Name ist Anna Bremen.
Und ich bin Zoe van der Meulen und wir sprechen in diesem Podcast mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der RWTH über den Kohleausstieg und den Transformationsprozess im Rheinischen Revier.
Genau, heute ist auch schon die letzte Folge dieser Staffel und ich bin ein bisschen traurig, aber freue mich umso sehr, dass heute Dr. Benjamin Daniels bei uns ist. Vom Institut für Umweltforschung der RWTH Aachen. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön, dass ich hier sein darf.
Wir starten wie immer mit unserer Einstiegsfrage. Bitte nennen Sie drei Begriffe, die Ihnen spontan einfallen, wenn Sie an das Rheinische Revier denken.
Drei Begriffe, okay. Da wird mir spontan einfallen natürlich der Tagebau als Begriff. Dann aber vielleicht auch Möglichkeiten, gerade wenn man so an die Zukunft denkt und in die Zukunft gerichtet. Und wenn man an die Menschen denkt, dann vielleicht das Wort Herzlichkeit oder Gefühl vielleicht, wenn man schon gleich beim Rheinischen ist. Ich bin selber kein Rheinländer, aber ist ein Gefühl, das sagt man, glaube ich, so hier, ne, in der Region. Von daher würde ich das Wort vielleicht nehmen, gleichbedeutend mit Herzlichkeit.
Mhm. Der zweite Begriff, den Sie genannt haben, die Möglichkeiten. Wir sprechen ja heute auch vor allem über die Ökologie und was ergeben sich denn da für Möglichkeiten im Zuge des Strukturwandels? Was sind Möglichkeiten, was sind vielleicht Gefahren, die da auf uns zukommen in den nächsten Jahren?
Mhm. Ja, also ich glaube, der Strukturwandel bringt ja auch einen räumlichen Strukturwandel mit sich. Und das bedeutet für uns aus einer ökologischen Sicht eben auch, dass wir die Möglichkeit haben, diesen Prozess mit zu begleiten und eben entsprechend auch versuchen werden, eine gewisse ökologische Qualität in die Landschaft zu bekommen. Also ökologische Qualität im Sinne von verschiedenen ökologischen Funktionen und Leistungen, die die Landschaft, der Landschaftsraum im Rheinischen Revier für uns bereitstellen kann und soll. Aber nicht nur für uns Menschen, sondern vielleicht auch für die regionalen Pflanzen und Tiere, die eben einen Lebensraum im Rheinischen Revier eben erhalten sollen und eben auch zusätzlich zu dem aktuellen Zustand. Weil man muss auch ganz ehrlich sagen, im Moment ist das Rheinische Revier als Region doch landschaftlich, könnte man überspitzt sagen, ausgeräumt. Also man hat nicht eine hohe Strukturvielfalt. Es gibt eben nicht vielfältige, qualitativ hochwertige ökologische Flächen und Flächennetze. Das nennt man auch grüne Infrastruktur in der Ökologie, also die verschiedenen naturnahen Flächen, die man eben in so einem Landschaftsraum hat. Da gibt es auf jeden Fall noch Potenziale im Rheinischen Revier.
Was sind denn die Schlüsselressourcen des Reviers und warum sollten wir denn die Ökologie im Revier überhaupt mit einbeziehen oder betrachten?
Ja, die Schlüsselressourcen sind zum einen sicherlich der Boden im Rheinischen Revier, jetzt aus unserer Sicht auch gesprochen, aber auch aus einer landwirtschaftlichen und ernährungswirtschaftlichen Sicht ist der Boden sicherlich der zweite wertvolle Bodenschatz im Rheinischen Revier, neben der Kohle, die wir ja jetzt schon größtenteils abgetragen und genutzt haben. Und das ist ja eigentlich das Spannende, dass wir den wertvollen Boden zur Seite geschoben haben, um an die Kohle zu kommen. Da aber vielleicht so ein bisschen den zweiten Bodenschatz, nämlich den größtenteils ist es Lössboden im Rheinischen Revier, ignoriert haben oder eben nicht so genutzt haben, wie wir es vielleicht auch könnten. Und das ist jetzt auch gerade in die Zukunft gerichtet, vielleicht unsere große Chance, dass wir eben diesen Bodenschatz nutzen. Das ist sicherlich eine wichtige Ressource. Dann auch schon die grüne Infrastruktur im Rheinischen Revier als Ressource, also diese naturnahen Flächen, die wir weiter ausbauen sollten und könnten. Ja, und weil wir eben ja auch schon beim Gefühl waren, ich denke, diese rheinische Mentalität, die Offenheit und auch ja so ein bisschen diese ja, diese Idee auch anpacken zu wollen und auch so einen Wechsel mitgestalten zu wollen. Ich glaube, das hilft auch dem Rheinischen Revier.
Wie sehen Sie denn jetzt aktuell schon die Lage, so wie ökologisch ist denn das Rheinische Revier oder die Region hier und vielleicht auch mit dem Jewöl quasi, wie offen sind die Leute denn jetzt schon, hier so ökologische Anbaumethoden zum Beispiel zu verwenden?
Ja, also ich hatte es eben schon mal so kurz erwähnt. Ich glaube, wir haben noch großes Potenzial, was die ökologische Verbesserung, die Verbesserung des ökologischen Zustands des Rheinischen Reviers angeht. Im Moment ist eben die Landschaft doch an vielen Stellen und in vielen Teilen eben ausgeräumt. Es gibt sicherlich die Möglichkeit, mehr Landschaftsstrukturen zu schaffen, sowas wie Gehölze, Hecken, Feldraine oder auch so Blühstreifen, dass man eben so ein bisschen davon wegkommt, eine zu einseitige Landschaftsstruktur zu haben. Und das würde, wenn man das richtig angeht, eben vielen Pflanzen, vielen unterschiedlichen Tieren eben auch einen Lebensraum bieten. Und diese biologische Vielfalt, die wir damit gewinnen würden, die hätte dann auch einen direkten Nutzen wiederum für uns als Menschen, weil eben an dieser biologischen Vielfalt eben viele verschiedene Leistungen und Funktionen hängen, die uns als Menschen dann auch wieder nutzen. Das fasst man eigentlich so in der Wissenschaft unter dem Begriff Ökosystemdienstleistungen zusammen. Das sind eben all die verschiedenen Leistungen, die wir von der Natur erhalten. Und wir können diese Ökosystemdienstleistungen, das könnte sein Nahrung, Nahrungsproduktion, aber auch kulturelle Leistungen wie Erholungsfunktion von Grünflächen, von Landschaften, aber vielleicht auch regulierende Leistungen, sowas wie ein Beitrag zur Klimafrage oder auch bei Starkregenereignissen, so Regenretentionsflächen, solche Dinge, aber auch Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Das alles sind Ökosystemleistungen und Funktionen. Die können wir verbessern, die können wir mehr in Wert setzen, mehr wertschätzen auch. Und ich glaube, im Zuge der Transformation jetzt im Rheinischen Revier haben wir da große Möglichkeiten, das auch weiterhin zu verbessern. Und da war noch eine zweite Frage, ne? Eine Anschlussfrage.
Ach so, ich hatte gefragt, quasi wie die Menschen denn jetzt, weil sie ja sagt mit dem Jewöl, wie die darauf jetzt schon reagieren oder wird das schon, wie ist das schon sichtbar, dass mehr diese Art von Landnutzung betrieben wird?
Ja, also ich glaube, das trifft auch ziemlich den Zeitgeist im Moment, nicht nur im Rheinischen Revier, sondern insgesamt in Deutschland oder in Europa eben, dass die Menschen ja durchaus nachhaltiger leben wollen, eher auf regionale Kreislaufwirtschaft setzen wollen, regionale Produkte haben wollen, dass die Klimafrage oder die Klimakrise eben im Moment in aller Munde ist. Das spielt, glaube ich, schon auch eine Rolle, dass es im Moment diesen Zeitgeist gibt, den wir dann auch einfach nutzen sollten und nutzen können. Also ich glaube, die Menschen sind schon sehr offen für neue Wege, für auch ökologische Strategien und Konzepte, um so eine Landschaft zu entwickeln. Das muss natürlich Hand in Hand gehen mit anderen Ideen und Konzepten ökonomischer Natur oder klimatologischer Natur. Das ist sicherlich eine interdisziplinäre Fragestellung, aber die Ökologie sollte dabei ein Baustein sein.
In meiner Wahrnehmung ist es so, dass diese Biodiversitätskrise ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist gegenüber dem Klimawandel, der ja in aller Munde ist, eben mit Fridays for Future oder was es da für Bewegungen und Initiativen gibt. Zu Recht oder zu Unrecht? Und woran könnte das vielleicht liegen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. In meiner Wahrnehmung ist das auch der Fall, tatsächlich. Es gibt ja auch dieses Konzept der planetaren Belastungsgrenzen. Das ist eben so ein Konzept, was vom Stockholmer Resilienzcenter vor vielen Jahren mal veröffentlicht wurde. Und das ist im Grunde so ein Werkzeug, mit dem abgeschätzt werden sollen, an welchen Stellen, in welchen Bereichen wir Menschen die Belastungsgrenzen der Erde überschreiten oder vielleicht auch schon überschritten haben, was dann zwangsläufig zu Störungen des Erdsystems führen würde. Und bei dieser sehr, sehr komplexen Berechnung und Darstellung ist es eben so, dass der Klimawandel sicherlich ein Grund zur Sorge ist. Allerdings zwei andere Gebiete eben noch mehr Grund zur Sorge liefern, nämlich einmal die Biodiversitätskrise, also tatsächlich der Artenrückgang, das Artensterben, und eben die Nährstoffkreisläufe, was ja auch einen direkten Bezug zur Landwirtschaft wieder hat, wenn man an Überdüngung denkt zum Beispiel. Und dementsprechend ist es schon ja, verwunderlich, warum das vielleicht nicht mehr im Fokus steht. Ich glaube aber, mittlerweile ist es vielen Leuten auch bewusster, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Es gibt ja die bekannte Krefelder Studie, wo über viele Jahre eben die Insektengemeinschaft in Schutzgebieten in Deutschland beobachtet wurde. Und dort wurde eben auch ein dramatischer Rückgang von Insektenbiomasse in dem Fall festgestellt. Bis zu 80% haben die, glaube ich, damals so errechnet, einen Rückgang an Biomasse. Und das zeigt einfach, dass wir dieses Problem auch in der Region haben. Und wir beim Institut für Umweltforschung haben dazu auch in den letzten Jahren, auch schon vor meiner Zeit, geforscht und eben die Lebensgemeinschaft von verschiedenen Artengruppen aufgenommen. Und wir sehen das auch. Wir sehen auch in der Stadt und in der Städteregion Aachen, auch im Rheinischen Revier, an unseren Untersuchungsstandorten, dass wir dort einen zum Teil dramatischen Artenrückgang bei manchen Artengruppen zu verzeichnen haben. Insbesondere bei vielen Insekten, die eben in unseren Ökosystemen sehr, sehr wichtig sind, weil sie eben eine Schlüsselfunktion einnehmen, zum Beispiel im Bereich der Bestäubung von Pflanzen.
Mit diesem Wissen, welche konkreten Empfehlungen gibt es denn dann oder was könnte man tun? Was Sie eben gesagt haben, das hörte sich so ein bisschen an, als ob jetzt dann die Menschen quasi vielfältige Kulturen anbauen. Ist das denn eher die Richtung, in die man geht? Oder würde man eher sagen, man überlässt die Natur ein Stück weit sich selbst, um sich zu regenerieren?
Mhm. Sicherlich beides ein bisschen. Und man könnte auch, oder man kann auch sicherlich auf unterschiedlichen Ebenen aktiv werden. Das geht auf politischer, kommunaler Ebene los, dass man, dass die Kommunen eben auch mit den Landschaften, mit der Landschaftsstruktur und der Planung und Pflege der Landschaften eben ein ökologischeres Bewusstsein bekommen. Das heißt, eben auf einer behördlichen Ebene hat man sicherlich Handlungsoptionen. Dann haben Unternehmen, die zum Teil vielleicht auch große Flächen besitzen oder Flächen in Anspruch nehmen, natürlich die Möglichkeit, die Flächen auch ökologischer zu gestalten und zu pflegen. In der Landwirtschaft hat man natürlich Handlungsspielräume, wobei man da einschränkend natürlich auch sagen muss, dass viele Landwirte eben in ihren Optionen, weil sie auch wirtschaftlich sein müssen, beschränkt sind. Das heißt, da müsste man sicherlich auf politischer Ebene noch aktiver werden, als das bisher der Fall ist. Der Green Deal, den es in der EU jetzt gibt, der ja auch sagt, dass man zum Beispiel bis zum Jahr 2030 50% der Pflanzenschutzmittel, des Pflanzenschutzmitteleinsatzes reduzieren sollte. Das ist sicherlich ein guter erster Weg, der dann auch dieses Problem ein bisschen in den Fokus rückt. Aber das kann es noch nicht gewesen sein. Also gerade auch was die EU-Förderung angeht für ökologische Flächen von Landwirten, das ist eben im Moment immer eine, so eine Flächenförderung. Das könnte man sicherlich auch noch intelligenter aufstellen, würde ich sagen, aus meiner Sicht. Aber was Sie jetzt auch sagten, was haben die Bürgerinnen und Bürger vielleicht auch so für eine Handlungsoption und Handlungsspielraum? Auch das haben wir bei unseren Untersuchungen in der Stadt Aachen festgestellt, dass eben auch schon kleine private Flächen einen Unterschied machen können, was die ökologische Qualität eines Landschaftsraums oder eines städtischen Raums angeht. Das heißt, wenn man als Bürgerin oder als Bürger vielleicht einen Garten hat und dort mal Flächen sich selber überlässt, nicht alle zwei Wochen mäht, sondern vielleicht auch mal länger so eine Wiese stehen lässt, vielleicht auch regionales Saatgut mal einsät und eben nicht nur auf so einen Trittrasen setzt, dann kann man dort auch mit relativ einfachen Mitteln Lebensraum schaffen für Insekten, aber auch frühe regionale Pflanzen. Da gibt es so ein paar kleine Regeln, die man vielleicht beachten sollte, dass man zum Beispiel auf regionales Saatgut dann noch setzt und eben nicht der Natur einen Bärendienst erweist, indem man zum Beispiel so invasive Pflanzenarten, die nicht hier hingehören, einsät. Das sind dann so kleine Probleme, die man beachten sollte. Aber man kann eben auch als Bürgerin oder als Bürger schon einen Beitrag leisten, ganz sicher.
Wie können denn Grünflächen in der Stadt besser noch gestaltet werden? Also es waren jetzt schon mal Beispiele, wenn man jetzt einen Garten hat, aber vielleicht jetzt im urbanen Raum, wo gibt es da überall Möglichkeiten, vielleicht auf Dächern oder irgendwie, ich glaube, ich habe sogar gehört, gibt es jetzt nicht ein Projekt, dass auch irgendwie unter den Bushof irgendwie was angepflanzt werden soll. Ich glaube, auch Fische sollen da hinkommen und
ja,
solche Sachen.
Ja,
und,
das stimmt. Ja.
Und das ist irgendwie so vertikale Bepflanzung. Da habe ich auch so ein Bild vom Bushof vor Augen.
Mhm. Ja, da gibt es ganz unterschiedliche spannende Konzepte, wo die RWTH auch an vielen Stellen mit beteiligt ist, soweit ich das weiß. In der stadtökologischen Forschung haben wir zum Beispiel auch im Humtech-Haus ein spannendes interdisziplinäres Projekt gehabt. Im Zuge dessen habe ich eben auch meine Doktorarbeit dort verfasst. Und dieses Projekt hat sich eben damit auseinandergesetzt, wie öffentliche Räume in der Stadt Aachen gestaltet werden sollten, um aus verschiedenen Disziplinen, aus verschiedenen Sichtwinkeln eben eine hohe Qualität aufzuweisen. Das ist eben wirklich ein grundinterdisziplinärer Ansatz. Und dort haben zum Beispiel Klimatologen geschaut, wie eine Grünfläche, zum Beispiel ein Park, nehmen wir mal den Elisengarten in Aachen, wie der Elisengarten aus einer klimatologischen Sicht gestaltet werden sollte, um wertvoll zu sein, um vielleicht bei Starkregenereignissen Wasser speichern zu können, um im Sommer auch eine Fläche zu bieten, wo die Temperaturen da nicht so in den Himmel schießen, im wahrsten Sinne. Und auf der anderen Seite haben zum Beispiel auch Kommunikationswissenschaftler diese Fläche analysiert und geschaut, was wollen die Bürger denn eigentlich? Wie müsste so eine Fläche gestaltet sein, um eine hohe Erholungsfunktion zu bieten für die Bürgerinnen und Bürger? Und wir aus ökologischer Sicht haben eben geschaut, wie sollte diese Fläche gestaltet sein, damit dann entsprechend auch viele Pflanzen und Tiere dort einen Lebensraum finden. Und man eben eine hohe Qualität hat an ökologischen Prozessen, die dort stattfinden. Zum Beispiel die Bestäubung, die natürliche Bestäubung. Und da haben wir eben unter anderem festgestellt, dass es in vielen Fällen auch Sinn ergibt, Bereiche auch stehen zu lassen, eben nicht zu viel zu mähen, nicht zu viel zu pflegen, sondern auch Bereiche sich selbst zu überlassen, ein Stück weit. Und mit so einer Kommunikations- oder so einer Akzeptanzperspektive haben wir dann auch festgestellt, dass es durchaus auch sinnvoll ist, diese Ökologie, die Natur, die sich dort dann auch sich selbst überlassen bleibt, in Szene zu setzen und das zu kommunizieren. Also warum lässt man dort jetzt was stehen? Das sieht vielleicht am Anfang für manche aus wie Kraut und Rüben und vielleicht gibt es dort an einigen Stellen dann auch Beschwerden bei der Stadt. Die hat es am Anfang auch gegeben. Die Stadt ist in einem Projekt von uns, das FLIP-Projekt, auch ein Kooperationspartner der Fachbereich Umwelt dort. Und die und auch der Stadtbetrieb, die haben eben festgestellt, dass es dort Rückmeldungen gibt. Die sind aber im allermeisten Fällen positiv. Die Leute nehmen das an, die sagen, es ist schön, dass hier auch mal was wächst und dass auch mal was blüht. Und das steigert sich noch, wenn man darüber informiert, warum man das macht, wenn man eben Infotafeln aufstellt und wenn man darstellt, was denn die verschiedenen Funktionen sind, die wir als Menschen, aber auch die Tiere und die Pflanzen eben erhalten, wenn man die Flächen entsprechend so pflegt. Das war eben auch eine schöne Rückmeldung, dass das auch funktioniert und auch im Zusammenspiel mit den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Aachen funktioniert.
Wie schneidet denn der Elisengarten ab? Die zweite Frage wäre, wie ist denn die Forschungslage insgesamt? Gibt es da eine groß angelegte Untersuchung, auch fürs Rheinische Revier vielleicht, wo man sich die Städte mal anguckt und schaut, was haben die für Grünflächen? Mhm. Erfüllen die diese Anforderungen, die es eben braucht, um biologisch wieder diverser zu werden? Mhm. Können Sie da einen kurzen Abriss über den Forschungsstand geben?
Ja, gerne, natürlich. Also Sie haben ja zunächst den Elisengarten angesprochen. Da muss man sagen, aus ökologischer und auch aus klimatologischer Sicht ist das vielleicht eher so ein bisschen das schwarze Schaf unter den Grünflächen in Aachen. Ich möchte da niemand zu nahe treten, aber muss man echt konstatieren aus ökologischer Sicht. Da gibt es sicherlich andere Flächen, die wertvoller sind. Und die Stadt Aachen macht in dem Bereich auch mittlerweile viel. Sie haben, glaube ich, auch erkannt, dass es eben verschiedene einfache Methoden gibt, mit denen man Flächen ökologisch aufwerten kann. Und es gibt verschiedene Bereiche, verschiedene Flächen, die mittlerweile auch ökologisch wertvoller sind. Wenn ich so spontan sagen müsste, was denn besonders spannende Flächen sind, da fallen mir die Gemeinschaftsgärten oder insbesondere der Gemeinschaftsgarten Hirschgrün ein, der ja auch mitten in der Stadt Aachen ist, also vielleicht städtisch gesehen in einer ähnlichen Lage wie der Elisengarten. Dort gibt es aber eine viel vielfältigere Struktur, ganz unterschiedliche Pflanzen, die dort angepflanzt werden. Dort wird natürlich auf Pflanzenschutzmittel verzichtet, wie in dem meisten öffentlichen Flächen in Aachen sicherlich auch. Aber durch diese sehr strukturreiche Umgebung haben wir dort tatsächlich auch Bienen gefunden, Wildbienen zum Beispiel, die wir dort nicht erwartet hätten und die wir sonst auch nicht in der Stadt- und Städteregion Aachen sonst gefunden haben. Also diese kleinen Lebensräume in der Stadt können als Ersatzlebensräume schon sehr, sehr wertvoll werden. Und ja, wie Sie jetzt sicherlich an den Ausführungen schon gemerkt haben, wir haben gerade in der Stadt Aachen schon relativ viel in den Grünflächen geforscht im Institut für Umweltforschung. Wir haben sehr viele Lebensgemeinschaften aufgenommen. Auch im Zuge unseres FLIP-Projekts haben wir viele Wiesenbereiche, Wiesenfragmente in der Stadt Aachen, aber auch in der Städteregion Aachen entwickelt und dort eben regionale Wiesen anpflanzen können. Das ist auch natürlich immer in Kooperation dann mit der Städteregion und der Stadt Aachen, was ganz, ganz wunderbar funktioniert. Auch auf RWTH-Gelände entwickeln sich langsam die ersten Flip-Wiesen, auch dort sind wir im Austausch mit den entsprechenden Dezernaten, dass wir dort auch weitermachen und weitermachen können gemeinsam, was ja auch was einen Beitrag leistet zu dem Nachhaltigkeitsleitbild der RWTH. Ja, und diese Konzepte und Ideen wollen wir jetzt auch ins Rheinische Revier tragen. Also das hat jetzt gerade für uns auch erst begonnen, dass wir auch diese ökologische Betrachtung im Rheinischen Revier und unsere Forschungsansätze ins Rheinische Revier übertragen wollen. Und stehen wir sicherlich erst am Anfang. Und ich bin ganz gespannt, was uns da auch erwartet, mit welchen Kommunen wir dort zusammenarbeiten können, mit welchen Unternehmen wir dort zusammenarbeiten können. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Jahren dann doch auch einiges lernen und erfahren können. Und vielleicht treffen wir uns ja in wenigen Jahren dann wieder und ich kann davon erzählen.
Es geht ja jetzt immer viel um Wiesen. Sind Wiesen quasi besser als Bäume, um Biodiversität irgendwie zum Beispiel im städtischen Raum anzukurbeln? Also es ist ja schon mal, ja, wir setzen hier die und die neuen Bäume hin und sowas, aber Wiesen bringen wahrscheinlich durch die Blumen, die Gräser, dadurch, weil die Bienen dann eher kommen, bringen die eine höhere Diversität? Oder wie ist das zu bewerten?
Wenn man das als Maßstab nimmt, sicherlich. Ich würde nicht jetzt pauschal sagen, dass Wiesen besser sind. Wiesen sind anders als Bäume. Und Wiesen sind aber auch sehr, sehr wichtig für so ein Landschaftsgefüge. Und man muss dazu sagen, dass Wiesen in Grünländern in unserer Region oder in unseren Breitengraden eben grundsätzlich in einem schlechten Zustand sind. Also die Vielfalt der Pflanzen und der Tiere in den Wiesen in unserer Region, die ist sicherlich verbesserungswürdig. Und man kann so als Maßstab sagen, dass man mit jeder Pflanze, die man mehr in eine Wiese hinzufügt und einen Lebensraum für diese Pflanze schafft, mit der gewinnt man auch 8 bis 10 Tierarten, die da dranhängen, die eben davon auch profitieren. Das heißt, wir können mit gut strukturierten, qualitativ hochwertigen regionalen Wiesen eben auch einen großen Beitrag zur biologischen Vielfalt leisten, weil an den Pflanzen hängen eben nicht nur die Insekten, die sich unmittelbar von den Pflanzen ernähren, sondern im Nahrungsnetz spielen die Insekten eben dann auch eine große Rolle für Säugetiere, für Vögel zum Beispiel, die sich eben auch von denen dann wiederum ernähren. Und so spielen diese Wiesen sicherlich auch oder haben eine Schlüsselfunktion in so einem gesamten Ökosystem. Allerdings genauso wie die Bäume natürlich auch und wie die Gehölze und die Wälder.
Und was gibt es zum Beispiel für die Agrarlandschaft und auch für Wälder, für Handlungsempfehlungen und Ideen, um vielleicht, ich glaube, es war ein Begriff, der auch bei dem Projekt von der Riviera-Plattform vorkam, den multifunktionalen Kulturlandschaften. Also wenn man das als Zielsetzung hat, ja, was sind da für Handlungsempfehlungen, um diese Räume so zu gestalten?
Mhm. Vielleicht auch nochmal, was ist überhaupt eine multifunktionale Kulturlandschaft?
Klar. Eine multifunktionale Kulturlandschaft, das ist im Grunde eine Landschaft mit vielen Talenten, so würde ich es mal ausdrücken. Also eine Landschaft, die so gestaltet ist, dass sie viele verschiedene Funktionen und Leistungen bereitstellt für den Menschen, aber eben auch für Tiere und Pflanzen. Und somit viele Talente hat, die wir uns zunutze machen. Das könnte man vielleicht als multifunktionale Landschaft verstehen. Und wenn wir jetzt auf das Rheinische Revier blicken und wie man dort multifunktionale Landschaften entwickeln könnte, dann wäre es aus unserer Sicht so, dass man eben darauf Wert legen müsste, die grüne Infrastruktur, also die wertvollen ökologischen, die naturnahen Flächen zu entwickeln und die eben in einem Verbundsystem zu entwickeln. Dass es eben auch ja ein Austausch der Pflanzen und Tiere in dieser grünen Infrastruktur, in diesem Netz geben kann. Und dort gibt es dann die unterschiedlichsten Handlungsempfehlungen, die größtenteils aber alle darauf beruhen, dass man eben ökologische Prozesse ihrem Raum geben lassen muss. Also ne, nicht zu viel eingreifen, nicht zu viel anthropogenen Stress entwickeln, sondern tatsächlich auch biologischen Prozessen freien Lauf lassen. Und dann wird man relativ schnell...
Anthropogener Stress?
Ja, das ist ein Stress, der durch menschliches Handeln auf die Natur wirkt. Ne, und wenn wir das an einigen Stellen reduzieren, vielleicht auch ausschalten können und diese biologischen, ökologischen Prozesse, die stattfinden in der Natur, wenn wir die mehr wertschätzen und einem größeren Raum geben, dann haben wir, glaube ich, relativ zügig relativ viel gewonnen.
Wenn man jetzt in die Zukunft blickt, ist ja viel davon die Rede, dass das Rheinische Revier eine Vorreiterrolle einnehmen soll, auch im Hinblick eben auf die Ökologie. Sie sprachen vorhin gleichzeitig von einem Gelände, was ausgeräumt ist. Wie passt das zusammen? Und das, was Sie zuletzt gesagt haben, dass da eigentlich man auf einem guten Weg ist und das auch relativ schnell umsetzbar ist. Wie ist denn da so Ihre persönliche Vision? Wird das klappen? Woran wird das hängen, ob das funktioniert oder nicht? Wo stehen wir gerade und wo stehen wir dann vielleicht in 10 Jahren?
Mhm. Ja, aus meiner Sicht stehen wir tatsächlich am Anfang. Und das ist auch das, was ich eben so ein bisschen mit dem Eingangsbegriff Möglichkeiten umschrieben habe. Ich glaube, wir haben super Möglichkeiten im Rheinischen Revier, weil wir jetzt den Druck haben, auch einen Strukturwandel voranzubringen, dadurch, dass es mit der Braunkohle zu Ende geht. Also es gibt auf vielen Ebenen tatsächlich einen Druck, der entsteht, dass wir handeln müssen. Und es gibt diesen Zeitgeist, von dem wir eben schon gesprochen haben, dass die Menschen eben auch die Idee haben und die Vision haben, nachhaltig leben zu können und auch nachhaltig konsumieren zu können. Das heißt, dieser Zeitgeist und der aktuelle Druck, etwas in dieser Region ändern zu müssen, das gibt uns viele Möglichkeiten, dann auch gestalten zu können tatsächlich. Und deswegen glaube ich, dass das Rheinische Revier als Modellregion dort auch ein Vorreiter sein kann, weil wir eben im Moment die Situation haben, hier wirklich was verändern zu können. Und da bedarf es natürlich aus meiner Sicht eben dann auch eine gute Begleitforschung, um diesen Transformationsprozess zu begleiten, zu moderieren, Handlungsempfehlungen zu geben. Und dann bin ich aber sehr optimistisch, dass wir eben in einigen Jahren hier auch eine Region haben, wo wir auch aus ökologischer Sicht sagen können, da haben wir was geschafft. Da hat sich in den letzten Jahren wirklich einiges getan und zwar zum Guten.
Und wenn wir jetzt auch in der Zukunft so ein bisschen bleiben, wir wissen ja alle, der Klimawandel ist im vollen Gange. Also wir hatten letzte Woche mir auch ein Gespräch mit Herrn Leuchtner, der gesagt hat, bis zum Ende des Jahrhunderts können wir eventuell, wenn also so 3 Grad, also der Durchschnittstemperatur plus erreichen. Das wird ja auch für die Tiere halt was ausmachen, also für Bienen, für Insekten, für alle möglichen Tiere. Und also können die das überhaupt aushalten, wenn es jetzt wirklich 3 Grad wärmer ist im Durchschnitt? Also zum Beispiel eine Biene oder irgendwie irgendwelche Spinnen oder andere Insekten? Ja. Oder gibt es vielleicht auch Tiere, die irgendwie rüberkommen, die sonst irgendwie aus Spanien, ich weiß nicht, aus Afrika irgendwie dann eher sich hier ansiedeln und nicht mehr die typische deutsche Biene, sage ich mal, die es hier in den Breiten gab, europäische Biene ist, sondern dass es vielleicht andere Arten dann gibt.
Oder vielleicht auch, was man immer wieder hört, dass dann die Malaria-Mücke oder so hierher kommt. Wenn das Klima sich entsprechend verändert.
Es wird ganz sicher auch ein Shift in den Lebensgemeinschaften geben. Auch das stellen wir jetzt schon fest. Es gibt mittlerweile hier Wildbienenarten, die man sonst eher aus Süddeutschland kennt und auch dort verbreitet gefunden und gesehen hat in den vergangenen Jahren. Die finden wir mittlerweile auch schon hier. Also das ist auch nicht so, dass der Klimawandel und die Temperaturerhöhung ja ein Prozess ist, den wir erst in einigen Jahren hier feststellen werden, sondern auch was die Lebensgemeinschaften angeht, können wir das hier mittlerweile schon feststellen, dass es viele Arten gibt, die man vielleicht vor 20, 30 Jahren hier noch nicht gefunden hätte. Und das wird sich sicherlich auch in den nächsten Jahren fortführen. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Einflussfaktor. Und da bin ich auch gespannt, wie sich dann auch so eine Lebensgemeinschaft der unterschiedlichen Arten entwickeln wird. Und ja, im Moment gehen wir davon aus, dass es so um die 600 Wildbienenarten gibt in Deutschland. Meistens hat man bei der Biene die Honigbiene im Kopf, die aber ja im Grunde sowas wie ein Nutztier des Menschen ist. Aber für uns ist es eben wichtig, auch die anderen Bienenarten in den Fokus zu rücken, da diese eben auch wichtige Funktionen im Ökosystem haben. Und da wird es natürlich einen Shift geben. In den nächsten Jahrzehnten werden wir nicht mehr alle der Wildbienenarten, die wir jetzt hier haben, hier weiterhin sehen. Dafür wird es andere geben. Und wie sich das dann genau entwickeln wird, das kann bisher noch niemand vorhersehen.
Bei den Wildbienen, die dann aus Süddeutschland hier ins Revier kommen, da freut man sich mit Sicherheit drüber. Bei den Mücken, die möglicherweise dann Krankheiten wie Malaria übertragen, weniger. Wie genau sind denn die Projektionen oder die Voraussagen? Gibt es da verschiedene Modelle, so ein Worst Case oder ein Best Case? Oder können sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da im Moment gar nicht auf ein Szenario einigen?
Das ist wirklich sehr, sehr schwierig vorherzusehen. Ich denke nicht, dass es dort Szenarien gibt, auf die man wirklich so jetzt schon einschätzen kann oder von denen man ausgehen kann, dass sich diese Lebensgemeinschaft dann auch so entwickelt. Natürlich wird es auch Schädlinge geben, die hier mit einwandern, die auch sich hier etablieren können. Nicht nur Schädlinge für den Menschen, sondern vielleicht auch für Pflanzen und Tiere, die hier sonst beheimatet sind. Das ist natürlich ein Problem. Das tritt auch jetzt schon immer wieder auf. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Varroa-Milbe denkt, das ist eben so eine Milbe, die die Honigbiene befällt, die eben für viele Imker im Moment ein großes Problem ist. So Einwanderungsprozesse gab es auch im Zuge der Globalisierung schon immer und wird durch den Klimawandel sicherlich auch verstärkt. Und da kommen dann auch sicherlich noch Probleme auf uns zu, auch in der Land- und Ernährungswirtschaft, die wir jetzt noch nicht absehen können. Wahrscheinlich wird sich dieser Prozess der Einwanderung auch von Schädlingen durch den Klimawandel nochmal verschnellern, das denke ich schon. Was da genau auf uns zukommen wird, da wage ich keine Prognose.
Wir haben jetzt viel über die Wildbiene gesprochen, deswegen geht auch meine letzte Frage in die Richtung. Wenn Sie in 20 Jahren oder in 15 Jahren im Rheinischen Revier stehen und Ihnen summt so eine Wildbiene über den Weg, wie wird es der denn gehen? Besser oder schlechter als heute?
Ja, der sollte es besser gehen als heute, tatsächlich. Und die sollte am besten, wenn man das so sagen kann, glücklich mit der Situation, in der sie dann sich wiederfindet, weil sie eben viele Nahrungsquellen besitzt durch die eine strukturreichere Region, durch die vielfältigere Pflanzenwelt, die wir dann haben. Die sollte viel mehr Nistplätze finden, als es im Moment der Fall ist. Und die sollte auch deutlich mehr Artgenossen und Artverwandte Genossen finden, als das im Moment der Fall ist. Das wäre, glaube ich, ein hehres Ziel.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Ich habe auch zu danken. Das war sehr schön.
Und das war jetzt unser letztes Gespräch von dieser Staffel.
Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht und wir hören uns hoffentlich wieder.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.